SRF 2 Kultur.
Und auch er weiß, was er will. Ferdinand von Schirach. Verbrechen und Schuld, so heißen die beiden Erzählbände, mit denen Ferdinand von Schirach vor ein paar Jahren einen sensationellen Erfolg erzielt hat. Das waren Themen, bei denen von Schirach offenbar aus dem Vollen schöpfen konnte, als einer der bekanntesten Strafverteidiger von Deutschland. Und jetzt hat Ferdinand von Schirach noch einmal einen oben drauf gesetzt. Tabu heißt ein aktueller Roman, ein Roman, in dem von Schirach literarisch einen ganz neuen Weg einschlägt und mit dem er die Feuilletons polarisiert. SRF-Literaturkritikerin Lucia Stettler hat Tabu gelesen.
Ferdinand von Schirach legt mit Tabu die Latte hoch. Erstmals wagt er sich an einen rein fiktiven Kriminalfall heran, spielt mit surrealen Elementen und wendet unterschiedliche Sprachstile an. Einzig thematisch bleibt sich von Schirach treu. Es geht auch hier zentral um die Frage von Schuld und von Grenzen der Justiz. Im Mittelpunkt steht Sebastian von Eschburg, ein sensibler, einsamer Junge, der in einem großen, verwahrlosten Haus am See aufwächst.
Kinder waren in Sebastians Familie noch nie der Mittelpunkt gewesen. Man brachte ihnen bei, wie man das Besteck beim Essen hält, wie ein Handkuss gegeben wird, und dass ein Kind möglichst wenig reden sollte. Aber die meiste Zeit kümmerte man sich nicht um sie. Als Sebastian 8 Jahre alt wurde, durfte er das erste Mal bei seinen Eltern am Tisch essen.
Ein paar Jahre danach schießt sich der Vater mit dem Jagdgewehr in den Kopf. Sebastian findet ihn in seinem Arbeitszimmer und wird das grauenhafte Bild ein Leben lang nicht mehr los. Überhaupt leidet er am Chaos von Eindrücken, die täglich auf ihn einstürzen. Er ist nämlich Synästhetiker.
Er sah, was andere Menschen sehen. Aber in ihm waren die Farben anders. Sie hatten keine Namen, weil es nicht genug Worte für sie gab. Die Hände des Kindermädchens waren aus Cyan und Amber. Seine Haare leuchteten für ihn violett mit einer Spur Ocker. Nur seine Mutter hatte keine Farbe.
Eschburg wird Fotograf, später Künstler, rüttelt an etlichen Tabus und sorgt mit provokativen Videoinstallationen international für Furore. Eines Tages wird Eschburg verhaftet. Er soll seine Halbschwester ermordet haben, nur fehlt von der Leiche jede Spur. Der Roman ist in 2 Teile gegliedert, auch formal. Im Stil der Romantik, also poetisch und in atmosphärisch dichten Bildern geschrieben, kommt Eschburgs melancholische Lebensgeschichte daher. Der 2. Teil beginnt nach der Verhaftung und dokumentiert das Gerichtsverfahren mit Eschburgs Verteidiger Konrad Biegler. Hier dominiert der klassische von Schirach-Ton, nüchtern, analytisch und präzis.
»Bleiben Sie bitte noch einen Moment«, sagte Eschburg. Er zog einen Zeitungsausschnitt aus seiner Jacke und legte ihn auf den Tisch. Eschburg las vor. »Das Gericht ist die letzte wichtige Institution, die sich mit Wahrheit beschäftigt. Genau deshalb will ich, dass Sie mich verteidigen.« »Weil Wirklichkeit und Wahrheit verschiedene Dinge sind?«, fragte Biegler. »Weil Sie es verstehen«, sagte Eschburg.
Tabu ist ein raffiniertes Verwirrspiel. Was ist wahr? Was ist wirklich? Man reibt sich die Augen und staunt, manchmal blättert man ein paar Seiten zurück, um ja kein Detail zu verpassen. Zugegeben, Ferdinand von Schirach jongliert mit großen Themen und lotet auch literarisch Grenzen aus. Gewisse Kritiker finden, er habe sich damit überfordert. Ich persönlich finde das nicht. Gerade weil man den Roman auf verschiedenen Ebenen lesen kann, hat sich sein Experiment gelohnt. Tabu lässt sich in ein paar Stunden als süffiger Krimi verschlingen, schlägt man aber lieber ein gemächlicheres Tempo ein, wird man, wie Romanheld Sebastian, unter der Oberfläche noch viele andere Wahrheiten entdecken, auch wenn am Schluss vielleicht nicht alle Rätsel gelöst sind.
Lucia Stettler über den neuen Roman Tabu von Ferdinand von Schirach. Und bei solch rätselhaften Geschichten würde man ja schon am liebsten den Autor selbst fragen, was gab den Anlass dazu, und immer wieder die Frage, finden sich autobiografische Züge? Antworten dazu gibt Ferdinand von Schirach jetzt dann gleich, persönlich hier auf SRF 2 Kultur. Und kunstvoll ist auch der neue Roman Tabu von Ferdinand von Schirach. Ein Roman, in dem er literarisch einen neuen Weg geht. Bisher waren seine Texte immer inspiriert von seinem Alltag als Strafverteidiger. In seinem aktuellen Buch «Tabu» schreibt Schirach nun Fiktion. Fiktion, die aber am Schluss doch wieder mit ihm zu tun hat. Lucia Städtler hat mit Ferdinand von Schirach über die Hintergründe zu diesem aktuellen Buch gesprochen.
19 Monate hat sich Ferdinand von Schirach vom Gerichtsalltag zurückgezogen, um sich voll und ganz dem Schreiben zu widmen.
Ja, das ist mit großem Abstand das aufwendigste Buch. Und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal so etwas schreiben kann. Also es hat mich wahnsinnig viel gekostet an Schlaflosigkeit und an Zweifeln und so etwas. Ja, kann man nicht anders sagen.
Einen konkreten Anlass für die rätselhafte Geschichte habe es nicht gegeben, sagt Ferdinand von Schirach. Zu Beginn seien Bilder im Kopf gewesen, die er gerne mit Worten festmachen wollte.
Tatsächlich war das die Kindheit von dem Sebastian von Eschburg, weil vieles daran meiner Kindheit ähnelt, also diese Häuser und diese Verlassenheit und dieser Zerfall. Und das hat mich alles interessiert. Und das ist ja ganz schön, wenn man schreibt, hat man es dann einmal geschrieben und dann ist es wieder da und man lebt eine Zeit lang in dieser Welt wieder. Und das Schöne ist, dass es dann nicht untergegangen ist.
Auch ein reales Bild hat den Kunstliebhaber Ferdinand von Schirach inspiriert. Das Gemälde «Mönch und Meer» von Caspar David Friedrich. Stundenlang sei er im Museum in Berlin immer wieder davor gesessen.
Es ist nur Farbe, ja, da ist nur ein Meer gezeigt und ein bisschen Strand und ein Himmel und eine ganz kleine Mönchsfigur. Und wenn man das Bild sieht und man geht nicht einfach dran vorbei, sondern bleibt einen Moment stehen, dann zieht dieses Bild einen so unglaublich rein und man ist ganz erschüttert von diesem Bild, weil man plötzlich merkt, dass der Maler diese ganze Depression und Einsamkeit und so weiter, die er in sich gespürt hat, in diesem Bild so wunderbar verarbeiten konnte, wie ich es noch nie gesehen habe. Und ich dachte mir irgendwie, ich müsste mal einen Charakter schreiben, der so ist wie dieses Bild.
Er denke sowieso immer in Bildern und nicht in Worten, sagt Ferdinand von Schirach. Denn auch er sei Synästhetiker, wie die Hauptfigur in seinem Roman.
Das ist keine Krankheit oder so etwas, sondern das ist nur so eine falsche Verknüpfung. Man sieht Buchstaben farbig oder bei mir sind zum Beispiel Erinnerungen mit Farben verknüpft oder bestimmte Personen sind mit Farben verknüpft und so etwas. Und wenn man aber ganz klein ist, weiß man das nicht. Ja, man weiß nicht, dass man so ein Exot ist, ja, dass man selber nur so sieht. Und ich erinnere mich beispielsweise bei mir, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, als ich in der Schule war und da gab es so eine Magnettafel mit Buchstaben, mit so farbigen Buchstaben und die Lehrerin, also wenn man das ABC erklärt bekommt, dann werden dann diese Buchstaben an die Tafel geheftet und diese Buchstaben hatten alle die falsche Farbe, ja, und als ich dann, also das A war nicht, wie es in meinen Augen sein sollte, rot, sondern das A war gelb oder blau oder irgendetwas. Und dann sagte ich das, es hat die falsche Farbe, ja, und das hatte niemand verstanden und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Und das schafft relativ schnell so eine Einsamkeit, weil man merkt, dass irgendetwas in einem anders ist.
Und dieses Gefühl von Anderssein hat der Romanautor von Schirach seiner Figur Sebastian von Eschburg vermacht. Der Strafverteidiger und Schriftsteller von Schirach ist neugierig. Er hat Freude am Experiment und bricht gerne immer wieder zu neuen literarischen Ufern auf.
Jetzt schreibe ich gerade an einem Theaterstück, habe ich noch nie gemacht. Finde ich auch wahnsinnig interessant, weil es ganz andere Regeln sind. Und dann bestimmt auch ein anderes Publikum. Also Theaterstücke verkaufen sich nicht wie Bücher, sondern die müssen aufgeführt werden. Ja, mal sehen.
Sie hören die Kulturnachrichten auf SRF 2 Kultur. Am Mikrofon Jennifer Kakschuri. Der neue Chef der Salzburger Festspiele steht fest. Wie soeben bekannt gegeben wurde, übernimmt Markus Hinterhäuser die Leitung. Der Pianist und Kulturmanager wird somit ab 2017 Intendant eines der größten Kulturfestivals. Der 54-jährige Musiker und ehemaliger Salzburger Konzertchef hat sich gegen 14 weitere Kandidaten durchgesetzt. Markus Hinterhäuser galt als Favorit für den Posten. Er erhielt für seine Interimsintendanz 2011 in Salzburg viel Lob. Mit Hinterhäuser wird eine intellektuellere Ausrichtung der Festspiele erwartet. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Protagonisten anfangen, Geschmack aneinander zu finden. So äußerte sich heute der Richter in Frankfurt hinsichtlich des Suhrkamp-Verfahrens. Die Protagonisten sind Ulla Unselt-Berkewitsch und Hans Barlach. Die Verlagschefin Berkewitsch und Minderheitsgesellschafter Barlach hatten vor Gericht den Ausschluss des jeweils anderen beantragt. Nach einem ersten Termin im Februar hatten beide bis heute Zeit, sich außergerichtlich zu einigen. Da dies nicht geschehen ist, will das Gericht nun Mitte November sein Urteil verkünden. Die beiden Eigentümer werfen sich gegenseitig vor, die Treuepflicht verletzt zu haben. Der angeblich wertvollste Diamant der Welt heißt Pink Star, hat 59,6 Karat und steht zum Verkauf. Das Auktionshaus Sotheby's in Genf soll den Stein Mitte November versteigern. Der Wert wird auf mehr als 60 Millionen Franken geschätzt. Der lupenreine Pink Star hat die Farbe Fancy Vivid Pink, das stärkste Rosa, das man bei einem Diamanten finden kann. Steine von derselben Farbe und einem Gewicht von 5 Karat seien schon außergewöhnlich selten, aber der Pink Star mit seinen fast 60 schlage jeden Rekord.
Markus Hinterhäuser, so heißt der neue Chef der Salzburger Festspiele. Wir haben es in den Kulturnachrichten gehört. Markus Hinterhäuser ist Pianist und Kulturmanager und übernimmt ab 2017 die Leitung des großen Festivals. Der 54-Jährige galt als Favorit für den Posten und hat sich gegen 14 weitere Kandidaten durchgesetzt. Meine Kollegin Jennifer Kakschuri hat sich über diese Wahl unterhalten mit unserem Korrespondenten in Wien.
Günter Keindelsdorfer, Ihrer Einschätzung nach, ist das eine gute Entscheidung, eine gute Wahl?
Ich denke, es ist eine sehr gute Entscheidung, Frau Kakschuri, aus mehrerlei Gründen. Erstens, Markus Hinterhäuser kennt die Salzburger Festspiele aus dem FF. Er hat viele, viele Jahre lang Erfahrungen als Festspielmacher und Festspielmitgestalter gesammelt. Er kennt auch die Fallstricke, die für einen Intendanten da lauern. Das sind gar nicht so wenige. Er kennt das Salzburger Parkett. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Zweitens, gut ist diese Entscheidung, weil Hinterhäuser wirklich für einen Generationswechsel steht, meiner Einschätzung nach. Er steht für eine vollkommen andere Auffassung von Kultur und von Kulturmanagement, als das etwa Alexander Pereira getan hat. Und drittens, ganz kurz noch, von Markus Hinterhäuser ist wirklich zu erwarten, dass er die Salzburger Festspiele auch konzeptionell ins 21. Jahrhundert führen wird.
Sie haben gesagt, dass er für eine neue Richtung steht. Er soll einen intellektuelleren Wind mit nach Salzburg an die Festspiele bringen.
Das wird von ihm auch erwartet. Ich glaube auch von den Mitgliedern der Festspielgremien, die ihn heute gewählt haben. Hinterhäuser ist ein vollkommen anderer Typ als Alexander Pereira. Er ist, Sie haben es gesagt, er ist ein Intellektueller, er ist Pianist, er ist Künstler, während Pereira doch eher für ein, wie soll ich sagen, großbürgerlich repräsentatives Verständnis von Kunst stand, ist von Hinterhäuser zu erwarten, dass er der neuen Musik mehr Platz einräumen wird bei den Festspielen. Er wird neue szenische Zugänge suchen, er wird auch noch mehr, als es jetzt vielleicht schon der Fall ist, jüngere Künstlerinnen und Künstler an die Festspiele binden. Insgesamt wird er ein wagemutigeres, risikofreudigeres Festival machen, als das in den letzten Jahren der Fall war.
Die Wiener Philharmoniker, das ist das Hausorchester der Salzburger Festspiele, die Wiener Philharmoniker hatten Schwierigkeiten mit Alexander Pereira, dem jetzt scheidenden Intendanten, der an die Scala wechseln wird. Das Wiener Renommierorchester hatte jetzt auch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden bei der Besetzung. Vom neuen Intendanten haben die Philharmoniker für Hinterhäuser plädiert.
Das haben sie getan. Clemens Helsberg, der Vorstand der Wiener Philharmoniker, hat sich schon im Vorfeld der heutigen Kür dezidiert für Markus Hinterhäuser ausgesprochen. Helsberg wird zitiert mit der Aussage, Hinterhäuser sei ein ganz vorzüglicher Mann, bei dem sich immer alles um die Kunst gedreht habe. Vielleicht auch da eine kleine Spitze gegen Pereira. Also man muss auch sagen, die Philharmoniker sind auch nicht immer ganz leicht zu handeln, wie das bei bedeutenden Künstlern der Fall ist. Vielleicht haben die auch manchmal ein bisschen diva-eske Züge. Auch da wird Hinterhäuser, der ja auch ein diplomatischer Mann ist, großes Geschick an den Tag legen. Und es ist nicht ganz unwichtig, mit den Wiener Philharmonikern gut auszukommen, wenn man Intendant in Salzburg ist.
Jetzt wird Markus Hinterhäuser 2017 Intendant. Er wurde eben heute gewählt. Was passiert aber bis 2017?
Es wird wohl eine Interimslösung geben. Sven-Erik Bechtolf, der Schauspieldirektor, und die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabel-Stadler, die werden das Festival wohl jetzt 2-3 Jahre interimistisch leiten. Ich bin sicher, das wird ganz gut funktionieren. In Ansätzen haben die beiden ja auch heuer schon Erfahrungen auf diesem Gebiet sammeln können.
Günter Keindelsdorfer, gibt es schon erste Reaktionen in Österreich auf Markus Hinterhäusers Bestellung?
Nun, die Nachricht ist noch relativ frisch. Was man bisher feststellen kann, es gibt rundum Zustimmung von der Kulturministerin Claudia Schmidt bis zum Salzburger Bürgermeister. Alle sind von Hinterhäuser begeistert, auch wenn man sich unter den Kolleginnen und Kollegen im Journalistenkreis umhört, kann man sich jetzt schon ausrechnen, die österreichischen Zeitungen morgen werden begeistert sein. So viel Beifall einhelliger Natur wird es für die Salzburger Festspiele schon lange nicht mehr gegeben haben.
Zu dieser Szene zählt auch Giovanna Marini, wobei sie nicht nur als Musikerin unterwegs war, sondern immer auch als Musikethnologin, also mit dem Mikrofon in der Hand und auf der Suche nach traditionellen Liedern auf Bauernhöfen, in Trattorien oder an religiösen Prozessionen. Diese Sammlung hat sie vor rund 50 Jahren begonnen und sie hat mit dieser Sammlung nicht nur einen Musikschatz gerettet, sondern auch ein Stück italienische Sozialgeschichte geschrieben. Morgen tritt Giovanna Marini zum ersten Mal in Zürich auf. Ein Porträt von Nadja Fischer.
Il canto popolare è tutto il corpo che canta, capisci? Tutti sembra che venga dai piedi la voce. È una voce piena di corpo e forse anche sotto certi aspetti brutta.
In der traditionellen Musik ist es, als ob die Stimme von den Füßen her käme, sagt Giovanna Marini. Der ganze Körper schwingt mit, die Stimme ist nasal. Musst du so hässlich singen, habe ihre Mutter sie anfangs gefragt. Die Mutter war sich als klassisch ausgebildete Musikerin Kopfstimmen gewohnt.
Quando mi ha sentito con loro la prima volta brutte voci, mi ha detto, mamma mia, ma perché spingete tanto, ma che è sta roba?
Auch Giovanna Marini kommt ursprünglich von der klassischen Musik. Als sie 1958 als frisch diplomierte Gitarristin an einem Konzert in Rom Bach spielte, forderte sie ein Zuhörer heraus. Ob sie denn auch traditionelle Volkslieder im Repertoire habe, wollte der Mann wissen. Es war der Filmemacher Pier Paolo Pasolini, der die junge Giovanna mit dieser Frage irritierte. Und es war die Initialzündung für ihre lebenslange Beschäftigung mit der anderen Musikkultur Italiens. Diese andere Musik, die archaische Volksmusik, war nach über 20 Jahren Faschismus und Gleichschaltung aus der italienischen Öffentlichkeit verschwunden. In den 50er Jahren begannen Musikethnologen, dieses Volksgut wieder aufzustöbern. Giovanna Marini faszinierte dies, doch sie wollte die Lieder nicht sammeln und archivieren, sie wollte sie leben, singen.
Il fatto di archiviarle mi spaventava. Metterle via e dire quanto sono belle è un museo.
Giovanna Marini besuchte Reisarbeiterinnen, Minenleute und alte Großmütter und sie nahm sich, anders als viele Musikethnologen vor ihr, viel Zeit. So stieß sie auf ungeahnte Schätze, auf Harmonien, die nicht in unser Notensystem passen und die man darum auch kaum niederschreiben kann.
Eccoci bella mia, domani parto. Questo come lo scrivi?
Unmöglich sei das eigentlich niederzuschreiben. Zu viele Verzierungen, keine diatonischen Tonabstände, wie wir sie sonst gewöhnt sind. Die Transkriptionen seien darum nicht mehr als Hörhilfen. Entscheidend bleibe das Hören. Die Lieder des Volkes zu singen, das war in Italien lange ein politisches Statement. Als Giovanna Marini 1964 gemeinsam mit Bauern vor einem gutbürgerlichen Publikum volkstümliche Lieder sang, reagierte die feine Gesellschaft empört.
E per loro il lavoratore non doveva stare in palcoscenico a cantare. Infatti, una signora molto intelligente, secondo me, ha urlato la cosa giusta, perché da là sotto erano tutti in piedi a urlare. Ha detto, non ho pagato 1.000 lire di biglietto per sentir cantare in scena la mia donna di servizio.
Ich habe doch nicht 1.000 Lire bezahlt, um die Lieder meiner Putzfrau zu hören, entrüstete sich eine Zuhörerin. Der Auftritt war ein Skandal und für Giovanna Marini ein Riesenerfolg, der sie in ganz Italien als Musikerin und Gesellschaftskritikerin bekannt machte. Bald schrieb Giovanna Marini auch eigene Lieder über das zerrissene Italien, über den Tod von Ulrike Meinhof oder von Pierpaolo Pasolini. Dieser Pasolini hatte schon 1975 gewarnt, die Konsumgesellschaft vernichte die Traditionen. Fast 40 Jahre später ist Italien vollends dem Konsum und der Fernsehmassenkultur verfallen. Findet Giovanna Marini auf ihren Reisen noch traditionelle Musik? Oh ja, sagt Marini und erzählt von einem Dorf am Fuß des Vulkans Etna. Als dieser vor kurzem Lava spuckte, hätten die Einwohner nur eines getan. Sie hielten eine Prozession ab und baten einen Heiligen, die Lava zu stoppen.
Andiamo più avanti e si vede una processione piena di gente, col prete, la croce in testa e la statua di Santo Bonifacio, che vanno per fermare la lava. Questo è l'unica cosa che hanno fatto.
In Momenten der Krise, sei es ein Vulkanausbruch oder die Wirtschaftskrise, lebten die alten Traditionen und lebe die traditionelle Musik, sagt Giovanna Marini. Solange sie kann, wird sie diese voller Tatendrang weitersammeln und singen.
Eine mikrotonale Herausforderung, Giovanna Marini, hier mit dem Lied «Stornelli di Scanti alla Cepranese». Und live erleben können Sie Giovanna Marini morgen Abend in der Casa d'Italia in Zürich.
An der Uni fleißig sein und die Examen bestehen. Es macht mir auch nichts aus, 2 oder 3 Wochen nicht mit Freunden auszugehen, wenn ich am Ende gute Noten und mein Diplom habe. Den Spaß kann ich nachholen.
Melanie Bozzo war das und sie hatte einen Plan. An der Uni fleißig sein und den Spaß später nachholen. Ein Plan, der aufgegangen ist, harte Arbeit, Auslandsaufenthalte in Irland und New York und ihr Optimismus haben ihr geholfen, den rund 24% Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich zum Trotz. Birgit Kaspar hat die 24-jährige Melanie Bozzo aus Rabastin südöstlich von Toulouse nach einem Jahr erneut getroffen, diesmal südlich von Bordeaux.
Es ist Pause im Collège der Kleinstadt Saint-Vincent-de-Tyros nahe der südfranzösischen Atlantikküste. Seit wenigen Wochen bringt Melanie Bozzo hier den 11- bis 15-Jährigen Englisch bei.
J'ai passé mon CAPES d'anglais au mois de juin.
Ich habe die Lehramtsprüfung, den CAPES, im Juni bestanden. Jetzt bin ich Referendarin. Ein Jahr lang begleitet mich eine Tutorin.
Erst danach wird Melanie, wenn alles gut geht, ins Lehramt der Staatsschulen übernommen. Erleichtert ist die 24-Jährige mit den freundlichen braunen Augen schon jetzt.
Als ich meinen Namen auf der CAPES-Liste, ich weiß nicht, es war fast seltsam, mir zu sagen, ich hab's geschafft. All die Arbeit, all die schlaflosen Stunden, ich werde einen Job haben. Einerseits eine große Erleichterung, aber gleich auch Spannung und Erwartung, an welche Schule man mich wohl schicken wird.
Hier wohne ich, sagt Melanie, nicht ohne Stolz. Vorbei die Zeiten im Studentenwohnheim oder bei den Eltern. Ihre 50 Quadratmeter Wohnung ist hell und modern. Melanie hat mich nach dem Unterricht zum Tee eingeladen. Ihr offenes Gesicht ist leicht geschminkt, umrahmt von schulterlangen braunen Haaren. Sie trägt eine modische Brille und lächelt. Das 8000 Einwohner zählende Städtchen Tyros war nicht gerade ihr Wunschziel.
C'est petit.
Es ist klein, viel kann man hier nicht machen. Aber zumindest ist es in der Nähe des Atlantiks und vieler Strände. Leider kenne ich hier fast niemanden.
Sie fühle sich ein bisschen einsam, denn die Kollegen am College seien alle deutlich älter, die meisten hätten Familie. Melanie hingegen ist Single. Vor allem das Internet helfe, mit den alten Freunden aus dem Studium in Verbindung zu bleiben. Das stressige Jahr vor der Prüfung habe die Freunde zusammengeschweißt, seufzt Melanie. Was ihr am meisten geholfen hat?
Einmal die Erkenntnis, dass ich nicht noch nebenher jobben kann. Ich habe mich nur aufs Studium konzentriert. An den Wochenenden war ich mit Studienfreunden zusammen. Wir waren eine tolle Gruppe, haben viel geredet. Es ist wichtig, Leute zu haben, die einen verstehen, weil sie den gleichen Stress haben. Meine Familie hat mich leider oft nicht verstanden.
Glücklicherweise hatte Melanie, die aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kommt, zuvor viel gejobbt. So konnte sie überwiegend von Erspartem leben. Umso mehr freut sie sich jetzt auf ihr erstes Gehalt.
Ich erwarte es ungeduldig. Es ist eng im Moment nach dem Umzug und so. Ich hatte viele Ausgaben.
Ihr Plan ist aufgegangen. Sie wollte immer Lehrerin werden und hat es geschafft. Auch wenn sie inhaltlich von ihrem Traumberuf bislang etwas frustriert ist.
Im Unterricht muss ich viel den Gendarmen spielen. Es geht vor allem um Disziplin. Das gefällt mir nicht besonders.
Aber nach der Probezeit steht eine Festanstellung in Aussicht, die der Staat nur sehr schwer kündigen kann. Eine solch beruhigende Perspektive wünscht die Englischlehrerin allen jungen Menschen in Europa. Ihr Rat?
Je pense que quand on a un projet, quand on sait vraiment ce qu'on veut faire, il faut pas se décourager.
Wenn man ein klares Projekt hat, darf man sich nicht entmutigen lassen. Als ich erfuhr, dass ich vor dem CAPES noch einen Master machen musste und kurz vor der Lehramtsprüfung, da hatte ich selbst kurz die Courage verloren. Aber dann sagte ich mir, das ist es, was ich will. Und ich werde es durchziehen. Wenn man etwas wirklich will, schafft man es am Ende. Selbst wenn es dann, wie bei mir jetzt, 90% Disziplin und nur 10% Englisch ist.
Also nicht ganz la vie en rose, aber für Melanie rosa genug.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.